Herzlich willkommen. Ich bin froh, dass doch noch einige den Weg hierher gefunden haben. Mir hat eine Dame heute Morgen erzählt, ich schaue jedes Video von Ihnen, ich höre mir jeden Podcast an, ich brauche den Vortrag nicht auch noch, ich weiß doch eh schon, was Sie sagen wollen. Also umso mehr freue ich mich natürlich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Und in diesem Fall, anders als bei allen Videos und allen Podcasts, habe ich sogar ein Skript mitgebracht, denn ich habe mir vorgenommen, vielen Dank, berechtigterweise, ich habe mir vorgenommen, am Ende, dass wir vielleicht auch noch ein paar Fragen, es könnten sich aus dem Vortrag ein paar Fragen ergeben, vielleicht auch Fragen, die nichts unmittelbar damit zu tun haben. Wir haben hier ja so einen netten Cube, den ich durch die Gegend werfen darf und da kann man dann seine Frage direkt reinstellen und geplant ist, ja, so genaue Zeitvorgaben sind nicht ganz mein Ding, aber geplant ist, dass ich ungefähr 25 Minuten bis 30 Minuten was sage, Ihnen das erzähle über das perfekte Aktiendepot und dann kommen wir vielleicht noch ein bisschen in den Austausch. Zuerst mal den Titel, das perfekte Aktiendepot, habe ich natürlich gewählt, damit der Saal nicht komplett leer ist, aber es ist nicht einfach Clickbait, würde mir heute auch nicht so viel bringen, sondern das perfekte Aktiendepot gibt es, selbstverständlich. Wir können nur, wenn wir ausschließlich auf die Rendite schauen, können wir das perfekte Aktiendepot natürlich nur rückwirkend bestimmen. Das heißt, wenn wir über das perfekte Aktiendepot, so wie ich es definieren würde, sprechen, dann ist es das für mich und meine Erwartungshaltung und das, was ich bereit bin, psychologisch und mental zu ertragen, dann ist es ein perfektes Aktiendepot. Das absolut beste Aktiendepot, was man sich darunter vielleicht vorstellen würde, oder sagen wir mal Depot ohne Aktien, das wäre vor 5 Jahren ganz einfach gewesen, all in Bitcoin. Hätte man heute eine Rendite von rund, ich glaube, 2400%, nur kein Mensch würde das machen. Kein Mensch, na, es mag Ausnahmen geben, aber ich denke mal, die meisten reinen Bitcoin-Maximalisten und Hodler, ich weiß nicht, ob der Roman noch einen Vortrag hält irgendwo. Also, die wenigsten werden sich auf nur einen Basiswert konzentrieren. Und das heißt, das Ziel dieses Vortrags ist, dass es das perfekte Aktiendepot, wenn wir nur auf die Rendite schauen, nicht geben mag. Es gibt aber das für mich und meine Erwartungshaltung und meine Risikobereitschaft perfekte Aktiendepot. Und ich habe Ihnen einige Aktien heute mitgebracht. Wir schauen uns das auch gleich an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie dieses Depot im besten Fall zusammengestellt ist. Wir müssen ganz kurz, wie am Anfang jeder Mathestunde, einmal durch die Theorie. Es sind wirklich nur 2 Begriffe, aber es sind Begriffe, die nicht zu Unrecht einen Nobelpreis bekommen haben. Und da möchte ich einmal mit Ihnen gemeinsam drauf gucken. Ich glaube, man kann das ganz gut lesen. Moderne Portfoliotheorie von Markowitz beschäftigt sich mit der Zusammenstellung eines Portfolios und basiert auf der Idee, ja, Sie lesen es selber, dass ein optimales Portfolio nicht einfach durch die Auswahl der Wertpapiere mit der höchsten erwarteten Rendite gebildet wird, sondern durch die sorgfältige Abwägung des Verhältnisses von Risiko zu Rendite. Und daraus ergibt sich, was Markowitz so berühmt gemacht hat, es gibt 4 Teile, 4 Faktoren, die es hier zu berücksichtigen gilt. Und das macht jeder von Ihnen automatisch. Ja, dazu, selbst wenn Sie von der Portfoliotheorie von Markowitz nie etwas gehört haben. Sie diversifizieren, das heißt also Diversifikation sorgt dafür, dass in einem Portfolio das Risiko sinkt. Es gibt verschiedene Studien, man hat sich so im Wesentlichen darauf geeinigt, wenn man sich die Datenreihen anschaut, 30 bis 35 Werte. Darüber ist durch die zusätzliche Diversifikation, die Sie erreichen, wenn Sie 50 oder 60 oder 70, jetzt haue ich Sie beide an, 50 oder 60 oder 70 Werte im Portfolio können Sie machen. Beate Sander hatte noch viel, viel mehr. Es sorgt aber nicht für eine zusätzliche Reduzierung des Risikos. Dann gibt es sowas wie eine effiziente Grenze. Das ist ein Begriff, den sich nicht alle zu eigen machen, der aber meines Erachtens auch ganz wichtig ist. Wenn Sie überwiegend auf Dividendenaktien setzen, dann haben Sie logischerweise eine geringere Renditeerwartung hinsichtlich der Gesamtrendite, als wenn Sie überwiegend auf Wachstumswerte setzen. Gleichzeitig spielt da aber natürlich mit rein Risiko und Rendite. Wenn Sie eine absolut maximale Rendite erzielen möchten, dann müssen Sie dafür laut dieser Theorie, die unwiderlegt ist bisher, müssen Sie dafür auch mehr Risiko eingehen. Und ich komme gleich zu dem ganz entscheidenden Punkt. Der vierte Punkt, den man noch kennen muss, ist die Korrelation. Damit ist Ray Dalio sehr reich geworden mit seinem Hedgefonds oder der Hedgefondsgesellschaft Bridgewater Associates. Das heißt also, Rechner machen den ganzen Tag lang nichts anderes, als zu schauen, wie korrelieren diese Basiswerte miteinander. Und dieser Punkt ist meines Erachtens ein sehr wichtiger. Ich bekomme hin und wieder auch unaufgefordert eine Vorstellung davon geliefert, wie die Anleger ihre Depots so gestalten, insbesondere diejenigen, die erst so in den letzten 1, 2, 3 Jahren an die Börse gekommen sind. Und man kann sagen, dass die zum großen Teil nicht besonders diversifiziert sind über Branchen und Sektoren und Währungsräume hinweg, sondern oft sehr viele Werte mit einer sehr engen Korrelation zueinander. Wenn Sie die Magnificent Seven alle kaufen, vielleicht sind es mittlerweile auch nur noch 6, das mag jeder definieren, wie er möchte, dann haben Sie natürlich eine sehr enge Korrelation dieser Werte zueinander. So, ein weiterer Begriff, bevor ich Ihnen dann Beispielportfolios zeige, das war ja nicht, sondern der hier, ist die risikoadjustierte Rendite. Das heißt also, wie viel Risiko ein Investment im Verhältnis zu dem damit verbundenen Risiko erzielt. Sie haben das sicherlich jeder für sich unbewusst definiert. Wie viel Risiko bin ich bereit zu ertragen? Meines Erachtens ist aber die Bereitschaft, in Bullenmärkten einzusteigen, in einen bestimmten Trend, in eine Idee, AI oder andere Trends, die ist sehr groß. Und die Bereitschaft, hier spekulativ investiert zu sein, ist immer so lange sehr groß, bis die erste Korrektur kommt. Und Sie selbst können ganz einfach messen, was Sie bereit waren, an risikoadjustierter Rendite hinzunehmen, beziehungsweise welche Schwankungsbreite. In der letzten Woche, beziehungsweise in dieser Woche, ich habe jetzt die Kurse nicht ganz aktuell von mir, der S&P 500 dürfte vom Top bummelig 5% korrigiert haben. Wenn Sie jetzt ein ETF-Portfolio haben, MSCI World vielleicht auch direkt auf den S&P 500, folgerichtig beträgt Ihr Verlust dann in dieser Woche 5%. Wenn Sie auf breite Value-Werte gegangen sind, dann wird Ihr Verlust etwa 7-10% betragen haben. Dass es in Einzelwerten mehr ist, ist im Übrigen nichts Ungewöhnliches. Wenn Sie sich jetzt auf die Gewinner der letzten Monate konzentriert haben, Sie waren also beispielsweise, weil Sie sagen, das ist halt the place to be, da muss man jetzt investiert sein, ich bin überwiegend auf Halbleiter, auf Chipwerte gegangen, dann ist in dem Moment, wo der S&P 500 um 5% gefallen ist, müsste Ihr Depot in der letzten Woche, sagen wir in den letzten Tagen, irgendwas zwischen 15-20% verloren haben. Und jetzt sagt man, naja gut, das sitze ich locker aus. Das Problem ist nur, wir sprechen ja hier über die langfristige Geldanlage. Ich sitze 20% vielleicht aus, aber was passiert, wenn der Gesamtmarkt, und das passiert normalerweise nicht nur 1-2 Mal alle 10 Jahre, sondern sehr viel häufiger, was passiert, wenn der Gesamtmarkt 15 oder 20% fällt? Dann haben Sie mit einem nicht diversifizierten Portfolio aus den ganzen Hoffnungswerten, die bei Ihnen so im Depot schlummern, dann haben Sie mit einmal aus dem Nichts heraus, obwohl eine Korrektur nur stattgefunden hat, die man als völlig normal ansehen muss, haben Sie mit einmal einen Depotverlust von 50% und brauchen, dafür braucht es jetzt nicht viel mathematische Theorie, brauchen 100% Depotgewinn, um wieder da anzukommen. Und das ist ganz entscheidend. In Bullenmärkten eröffnete Depots neigen sehr häufig dazu, viel zu spekulativ aufgestellt zu sein. Und das ist auch mein erstes Fazit. Ich kann beinahe pauschal sagen, ich hoffe einfach, dass es bei den meisten von Ihnen genauso nicht ist. Aber ich sehe relativ viele Depots, beziehungsweise mir werden viele Werte genannt, Vorstellungen davon, wie diese Depots zusammengesetzt werden. Und ich kann beinahe pauschal sagen, Privatanlegerdepots sind fast immer zu spekulativ aufgestellt. Wenn wir über die langfristige Anlage sprechen, es ist ja völlig was ganz anderes, wenn Sie sagen, ja, ich möchte ganz bewusst hier spekulieren auf diesen oder auf jenen Trend. Ganz anderes Thema, ganz andere Regeln, weil Sie dann gegebenenfalls auch einen Verlust reduzieren würden, Sie würden auch eine Position wieder verkaufen. Das machen Sie bei der langfristigen Geldanlage ja normalerweise nicht. Und so wundert es auch nicht, ich bin einmal durchgegangen und habe mir die, zuerst einmal kauft der, das hört sich jetzt also an wie ein Vorwurf, aber am Ende darf natürlich jeder kaufen, was er will. Ich bin durchgegangen, die Broker berichten uns ja, welche Aktien bei Ihnen am häufigsten gehandelt werden. Und wenn wir über deutsche Hoffnungswerte sprechen, potenzielle Wachstumswerte und wir gucken uns die letzten 24 Monate an, dann ist der deutsche Wachstumswert, der am häufigsten bei den Brokern gekauft wurde, habe ich mir nicht ausgedacht, sondern mir einfach die Daten angesehen, ist Varta, der Batteriehersteller. Gegebenenfalls, also ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber es gibt eben auch einige bekannte Anleger, die eine Varta empfohlen haben. Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Wir sprechen hier aber immer noch über die langfristige Geldanlage. Und Varta ist ein Hoffnungswert. Die Hoffnungen sind eben bisher nicht erfüllt worden. In der langfristigen Geldanlage über so ganz banale Dinge nachzudenken, wie ist die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, was für einen Burggraben gibt es, haben wir steigende Unternehmensergebnisse, das ist ja jetzt noch keine Rocket Science. Aber auf der Suche nach der nächsten Meta oder der nächsten Amazon oder der nächsten Google werden genau diese Werte gekauft. Und deswegen haben wir hier das Problem, dass man dann in dem Moment, wo man auf Einzelaktien setzt, sagt, vielleicht dann nach der ersten großen Korrektur, ja dann, ich wusste es, dann kaufe ich lieber ETFs, was im Übrigen vollkommen in Ordnung ist. ETFs zu kaufen ist immer noch besser als nichts zu machen. Aber diese Suche nach dem nächsten großen 1000%er, die ist wahnsinnig schwierig und ich würde mich dazu hinreißen lassen zu sagen, pures Glück. Ich habe das mal, und ich glaube, das belegt es ganz gut, das perfekte Depot aus dem Jahr 2000. Also wir reisen 24 Jahre zurück und schauen jetzt rückblickend natürlich, wie hätte das perfekte Depot ausgesehen. Und wir schauen es wenig überraschend, die meisten Werte werden Sie kennen. Ich bin jetzt mal nur die Large Caps durchgegangen. Ja, es gibt sicherlich eine Constellation Brands ist noch sehr gut gelaufen oder eine Costco. Je nachdem, was man betrachtet, die einzige Bedingung war, es sollte ein Large Cap sein und sollte im Jahr 2000 schon existiert haben. Und wenn man sich jetzt das anguckt und sagt, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, macht ja alles Sinn. Alles Unternehmen, die 1000% oder mehr geliefert haben. Nur die Frage ist, ob sie im Jahr 2000 auch nur ansatzweise, außer sie hatten wahnsinnig viel Glück, eine Chance hatten, genau diese Aktien zu kaufen. Das heißt, sie hätten sich im Jahr 2000 als langfristiger Anleger dazu entschieden, ich setze ausschließlich auf Software, auf E-Commerce, auf Tech. Und wenn sie dann sagen, naja klar, dann wäre man auf diese 10 Werte gegebenenfalls gekommen, dann behaupte ich, dass von den 10 Werten maximal einer nach 5 Jahren noch in ihrem Depot gewesen wäre. Also im Jahr 2000, Sie sehen sich um, was ist die Aktie, die das Potenzial hat, sich zu verzehnfachen. Microsoft, extrem gut gelaufen, nur wenn Sie im Jahr 2000 gekauft hätten, wären Sie 5 Jahre lang nur im Verlust gewesen und zwar bis zu 70%. Wer hält denn so einen Wert durch? Oder Sie nehmen vielleicht eine Apple, war ein Penny Stock, Verlust mehr als 80%. Alles gekauft im Jahr 2000. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie diese Aktie nicht gekauft hätten, ist relativ groß. Denn wenn ich den gleichen Filter drüber lege, ich habe übrigens ChatGPT gefragt, bitte nenn mir die Aktien, funktioniert ganz hervorragend, dann zeige ich Ihnen jetzt nochmal, okay, die größten Turnaround-Stories seit dem Jahr 2000. Wir wissen es nicht vorher, aber wir können uns die Werte ganz leicht anschauen. Und wenn man sich das jetzt anguckt, da sind doch ziemlich viele Parallelen. Was dafür spricht, dass, ich glaube, Best Buy war tatsächlich schon mal in der Insolvenz, haben sich dann neu, General Motors war nahezu pleite, gab da so Übernahmen, die wenig Sinn, Delta war tatsächlich pleite. Aber Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Nvidia würde man ja nicht als Turnaround-Werte ansehen. Die waren aber alle so gut wie weg vom Fenster. Und das Entscheidende ist, selbst wenn Sie sagen, eine Google, ja, die hätte ich aber, das hätte ich ja schon erkannt. Ich meine, Suchmaschine, das war ja von Anfang an klar. Die Älteren werden sich erinnern. Das erste Mal, als man eine Suchmaschine benutzt hat, da war einem sofort klar, das verändert alles. Ich muss nicht mehr in die Stadtbibliothek rennen. Alles verändert sich durch eine Suchmaschine. Nur, Sie hätten ja trotzdem nicht Google gekauft. Die gab es zwar im Jahr 2000, aber es war einer von vielen Anbietern. Was Sie gekauft hätten im Jahr 2000, schließlich kaufen Sie ja Marktführer, wäre Yahoo. Die hatten einen Marktanteil von 55%. Ich sehe aber keine Yahoo da drauf, weil Yahoo im Laufe der Jahre von Google bzw. Alphabet so überholt wurde, dass sie dann keine Rolle mehr spielen. Es ist so ein bisschen dieser Nokia-Effekt. Jetzt ist es völlig klar. Wenn man natürlich sagt, ja, Smartphones wird sich wahrscheinlich nicht durchsetzen, da lächeln wir heute und sagen, ja, das war ein bisschen trottelig. Das hätten die Finnen ja wirklich vorhersehen können. Aber das ist die Frage, ob man das wirklich vorhersehen kann. Da sind ja nun keine kompletten Dummies und Yahoo hat auch nicht aufgegeben, seine Suchmaschine zu entwickeln. Sie waren nur einfach nicht schnell genug. Das heißt also, wenn sie die Marktführer hätten kaufen, dann wäre ein Yahoo im Depot gewesen. Der Marktführer schlechthin mit unserem Bobble war AOL, Marktanteil von mehr als 50%. Sind nicht mehr da. Warum? Weil es in diesem Bereich der Wachstumswerte, also was wird das nächste große Ding, wahnsinnig schwer ist zu sagen, wer wird wohl in 10 Jahren diesen Markt dominieren. Und wenn ich das richtig heute Morgen gelesen habe mit leicht verschlafenen Augen, dann hat sich Alphabet entschieden, eine Dividende jetzt erstmalig zu zahlen von 20 Cent, glaube ich, pro Aktie und darüber hinaus für 70 Milliarden Aktien zurückzukaufen. Und die Aktie ist nachbörslich, weiß ich nicht, 13-14% gestiegen, neues Allzeithoch, alles gut. Nur spricht das dafür, dass wir es dann bei Alphabet mit einem Unternehmen zu tun haben, was so schnell wächst und so schnell investiert, dass sie heute die sichere Grundlage dafür legen, dass sie in 5 Jahren immer noch zu den 5 oder 6 größten Unternehmen gehören? Das kann durchaus passieren. Und wenn sie heute in diese Riesen investieren, es spricht gar nichts dagegen, die auch zum Teil im Depot zu haben. Aber es ist ganz leicht, und insbesondere wenn wir über einen Zeitraum 10 Jahre sprechen, den Absprung zu verpassen, es ist ganz leicht überholt zu werden. Alphabet kann meines Erachtens, wenn sie sich nicht weiterentwickeln, das Suchmaschinengeschäft wird massiv schrumpfen in den nächsten Jahren. Die Generation Z, die vielgescholtene, ich kann da nicht ganz mit einstimmen, weil beide meine Kinder in diese Generation reinfallen, aber die suchen heute in 50% aller Fälle, beginnen die ihre Suche nicht auf Alphabet bzw. Google, sondern auf TikTok zum ganz großen Teil. Mal schauen, wie lange noch oder unter wessen Führung. Sie gehen direkt auf YouTube, sie gehen direkt in die sozialen Medien. Jetzt kann man sagen, ja, das mache ich aber nicht. Ändert nichts daran, dass sich das Geschäft wahnsinnig schnell ändert. Und ich will Sie jetzt gar nicht dazu bringen, dass Sie all diese Werte, die Sie zum Teil vielleicht im Depot haben, naja, eine Delta Airlines wäre die im Depot, aber die Werte, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, es geht mir gar nicht darum, dass Sie die jetzt verkaufen. Nur, Sie kaufen heute einen Marktführer aus einem Segment, aus einem Teil der Börse, der sich wahnsinnig schnell verändert. Und aus meiner Sicht kann es ganz leicht passieren, dass auch eine Alphabet in 5 oder in 7 Jahren nicht mehr, das gilt im Übrigen für alle anderen auch, das gilt selbstverständlich für eine Apple oder für eine Microsoft, die haben eine enorme Vormachtstellung jetzt. Aber ob das in 5 oder in 10 Jahren noch so sein wird, ist die Frage. Und wir erinnern uns ja dran, wir wollten ja auch nicht die Marktführer von heute kaufen, sondern wir wollten ja die Amazon von morgen kaufen. Das heißt, ich habe gar nichts dagegen, ich habe sowieso nichts dagegen, egal was sie kaufen, aber wenn sie jetzt sagen, eine Palantir könnte das sein, dann kann das selbstverständlich sein. Oder eine C3AI oder suchen sie sich irgendeinen Top-KI-Wert heraus. Das kann alles sein, dass das aber genau die nächste Microsoft wird oder die nächste Alphabet wird, ist meines Erachtens nicht zu bestimmen heute. Weil es so viele Dynamiken und so viele Faktoren gibt, die wir nicht wirklich vorhersehen können, dass es beinahe Glück wäre, zu sagen, ich nehme ein Tech-Portfolio, baue das heute auf und mit dem werde ich dann ähnliche Ergebnisse erzielen. Und man kann das Ganze natürlich auch andersherum versuchen zu belegen, indem man sagt, okay, was wäre, wenn ich im Jahr 2000 bereits so wissend an die Sache herangegangen wäre, dass ich sage, okay, Wachstum ist auch echt schwer. Software entwickelt sich schnell, Tech allgemein entwickelt sich schnell, das sind kurze Zyklen. Dann sagt mir doch mal bitte Dividendenwerte. Also einfach nur die gleiche Suchanfrage war das, aber das Unternehmen muss im Jahr 2000 ein Marktführer sein und eine Dividende bezahlen. Was dafür spricht, dass es sich in einer fortgeschrittenen Phase der Unternehmensgeschichte befindet. Ja, sie zahlen erst dann eine Dividende, erst dann macht das Sinn, wenn man in so eine Phase der Sättigung reinkommt. Genau die gleiche Anfrage und jetzt schauen wir einmal, wie die Unternehmen ausgesehen hätten mit diesem kleinen Filter. Ja, Marktführer, das war alles, ich habe keine Branche vorgegeben und sollte eine Dividende bezahlen. Was wären rückblickend die besten 10 Werte gewesen? Der große Unterschied bei all diesen Werten, wie gesagt, ich habe die Liste, sonst hätte ich nicht Delta Airlines oder General Motors da reingesteckt. Ich habe sie nicht weiter kuratiert, bearbeitet. Das war einfach das Ergebnis, Large Cap mit Dividende. Das ist jetzt kein Vorschlag für das perfekte Depot. Aber Sie sehen den ganz großen Unterschied. Diese Unternehmen, die gab es schon 10 Jahre vorher. Die gibt es heute. Und Sie hätten mit diesen 10 Unternehmen, bei einer Verizon bin ich mir ehrlicherweise nicht ganz sicher, und Chevron, ja, inklusive Dividenden, wahrscheinlich schon in etwa die Indexrendite erzielt. Mit allen anderen hätten Sie inklusive Dividenden eine bessere Rendite erzielt als mit einer reinen Indexanlage. Und da bin ich jetzt noch nicht mal besonders selektiv vorgegangen. Warum? Weil das eben alles vermeintlich sehr, sehr langweilige Aktien sind, wo man sagt, ja, die werden ja wahrscheinlich nicht AI neu erfinden, die stehen nicht in 10 Jahren 10-mal so hoch, das stimmt. Aber sie sind natürlich in Branchen aktiv, in denen die Zyklen viel, viel langsamer sind. Das heißt, mir fällt gar nichts Langweiligeres ein, als eine Supermarktkette zu betreiben. Ich bin auch nicht in Walmart investiert, aber trotzdem fällt mir natürlich auch wenig ein, was bei einer Walmart oder bei einer Johnson & Johnson oder Coca-Cola passieren soll, um da dann davon auszugehen, naja, die werden wahrscheinlich in 3 oder 4 Jahren überholt. Wenn Sie sich Coca-Cola anschauen, wann immer es irgendein, ich bin jetzt persönlich, trinkt nicht, wie heißt die, heißen nicht Softdrinks, wie Energy Drinks heißen die, genau. Riesenstände von Monster, sie kommen rein in die Tankstelle. Aufgrund dieser großen Konzentration, ich gehe davon aus, dass 9 von 10 Getränkemarken, die sich neu aufstellen, im Hinterkopf haben, okay, unser Exit ist, dass wir von Pepsi oder von Cola oder einem anderen Nahrungsmittelhersteller in ein paar Jahren gekauft werden, weil wir einen Marktanteil haben, der für die interessant ist. Das heißt also, hier, wie wahrscheinlich ist das, dass diese Marken links und rechts überholt werden, weil hier Wachstumszyklen sich ganz anders entwickeln? Und ich weiß, das ist ein bisschen langweilig, aber, oder vermeintlich langweilig, wenn Sie sich das aber anschauen, dann könnten wir natürlich auch noch einen Test machen, der heute, also jetzt 2024, und den können Sie für Ihr Depot auf dem Weg nach Hause machen, am besten aber, bevor Sie emotional werden, dann mit dem Auto an Seitenstreifen fahren, indem Sie sagen, ich stelle mir mal persönlich die 2 Gute-Laune-Killer, so will ich es mal nennen, vor, die aber noch immer realistisch sind. Also, sprechen wir nicht über einen Weltuntergang. Ich gehe davon aus, der wäre ganz klar bärisch zu werten. Aber jetzt sagen wir mal, wir hätten sowas Einfaches. Was nehmen wir so als 2 Szenarien, die einem so ein bisschen die Laune wirklich verderben könnten? Also eine militärische Operation China in Taiwan. Der eine sagt, es ist realistischer, der andere nicht. Und es wird sicherlich auch davon abhängen, wie dann die Reaktion der USA aussehe, ob es eine militärische wäre oder nicht. Wenn Sie sich die Aktien jetzt ansehen, dann werden die darunter vermutlich auch erstmal leiden, weil die Marktpsychologie, ja, wenn es so kommt, dann wird der Abschlag in den Indizes irgendwas zwischen 30% und 50% betragen. Aber wenn ich mir die Unternehmen jetzt anschaue, dann frage ich mich, selbst wenn sich die Welt auf dramatische Art und Weise verschlechtert, was soll den Unternehmen passieren? Und ich sage nochmal, sie sind stellvertretend für diese großen Marken- und Value-Werte. Es geht nicht um diese Einzeltitel jetzt, wobei der ein oder andere von denen schon ganz interessant ist. Was soll dem Geschäft passieren? Je nachdem, je höher der China-Anteil, desto negativer. Aber ansonsten sind das Geschäftsmodelle, die relativ robust sind. Wenn Sie sich jetzt das Depot anschauen aus den aktuellen Gewinnern, die wir also davor hatten, ich bin zu langsam, um hier hin und her zu scrollen, aber also Sie wissen, die Amazon, Meta, Nvidia, die Chip-Hersteller, die wahrscheinlich im Depot sind, dann sprechen wir automatisch über Nacht von Kursverlusten weit über 50%. Und zu Recht, natürlich, Nvidia lässt in Taiwan ja beinahe komplett die Produktion herstellen. Das heißt also von heute auf morgen, eigentlich, wenn man so will, Nvidia der Taiwan-Wert schlechthin. Eben keine eigene Produktion. Das nur nebenbei. Ich weiß, wir alle spekulieren nicht, aber auf den Weltuntergang. Ich glaube, dass wenn das kommt, wenn diese Chipkette aus welchen Gründen auch immer die Produktionskette unterbrochen würde für einige Wochen oder Monate, dann hätte das für die Weltwirtschaft vermutlich einen größeren Impact, einen größeren Einfluss als Corona-Maßnahmen. Weil das eine mit relativ viel Geld gerade zu biegen war, wie wir erlebt haben, zumindest mal was die Märkte angeht. Aber wenn diese Chipproduktion stillsteht für eine ganze Zeit, dann hat das verheerende Auswirkungen. Das ist also, was man als Hedge kaufen könnte, wäre vielleicht, ich würde das nicht, ist keine Empfehlung von mir, aber wenn man glaubt, dass so ein Szenario realistisch ist, dann müssen Sie eigentlich im allerersten Dip Intel, Qualcomm, Samsung kaufen, weil die eine vertikale Strategie haben. Das heißt, Intel fertigt Chips noch selber. Das hilft ihnen momentan nicht, weil sie ein bisschen teurer sind. Deswegen laufen sie schlechter. Nur die ganze Welt wird dann natürlich von heute auf morgen Intel-Chips kaufen wollen. Die von Nvidia sind nämlich dann für einige Monate nicht mehr verfügbar. Und so ein Werk zu bauen dauert mit allem Geld der Welt immer noch mehr als 12 Monate. In der Regel sagt man so zwischen 18 und 24 Monate. Das können sie nicht beschleunigen. Also, wenn Sie jetzt so einen Fall einfach mal annehmen, rein hypothetisch, und auf Ihr Depot schauen, dann können Sie selber beurteilen, inwieweit wird mich das wahrscheinlich tangieren. Etwas realistischer ist vielleicht eine globale Cyberattacke, ist zumindest das, was ich gerade gelesen habe, was als eine der Top-Bedrohungen so wahrgenommen wird für die Weltwirtschaft. Dann haben Sie, wenn es denn so käme, sofort einen Risk-Off-Modus. Und Sie haben im Prinzip die gleiche Erkenntnis. Bei diesen Werten, wir haben es im Frühjahr 2020 gemerkt, was uns wirklich, wirklich wichtig ist, wenn Krise ist, der Gang in den Supermarkt und die kaufen die Dinge des täglichen Bedarfs, im Wesentlichen zumindest von einem Teil dieser Anbieter. Diese Risk-Off-Phase würde wieder dazu führen, dass diese Tech-Software, diese Plattformwerte, die eben einfach höher bewertet sind aufgrund des Wachstums, die würden in so einem Szenario massiv unter Druck geraten. Deswegen. Und im Übrigen möchte ich einen Punkt noch hinzufügen, ganz wichtig. Wir haben, das gilt für sämtliche Anlagen, das gilt für die Anlageklasse Aktie, das gilt aber auch für andere Anlageklassen. Wir haben, das ist Teil unserer menschlichen DNA, wir konzentrieren uns im Wesentlichen auf die Dinge, das müssen wir ja auch, wir waren früher mal, mussten wir vielleicht vor den Säbelzahntigern wegrennen. Es machte also Sinn, aufmerksam zu sein, was passiert um mich herum. Und das ist letztlich auch heute noch so. Wir nehmen diese Dinge wahr und wir reagieren gerne drauf. Das ist der Grund dafür, dass es an der Börse diese kurzfristigen Trends gibt. Weil wir jetzt einfach das Gefühl haben, naja, wenn ich in AI nicht drin bin, in KI nicht drin bin, habe ich eigentlich an der Börse gar nichts verloren. Und das wird wahrscheinlich auch bei KI auf die eine oder andere Art und Weise der Fall sein. Ich möchte Sie überhaupt nicht hier von der Spekulation abbringen. Wer wäre ich mit ziemlich spekulativen YouTube-Kanälen beziehungsweise Beiträgen beschäftige ich mich permanent. Es geht mir aber hier um die langfristige Anlage. Und da ist zu viel Spekulation eindeutig renditeschädlich. Und ich kam noch darauf, aufgrund der das, was wir als Bedrohung wahrnehmen. Ich glaube, es war bei Steingarts Morning Briefing, die Themen, die uns aktuell beschäftigen. Also lange in den Top 3 war mit drin, wer der Trikotausrüster der deutschen Nationalmannschaft ist. Einfach weil uns das momentan jetzt beschäftigt, nicht mal in den Top 20 war, dass ziemlich viele seriöse Wissenschaftler sagen, dass 2050 die holländische Westküste unter Wasser ist. Was im Übrigen, Gruß an alle Immobilienbesitzer auf den Nordseeinseln, dann auch dazu führen würde, dass die unterhalb der des Meeresspiegels sich befinden. Das ist für uns einfach kein Thema, weil wir sagen 2050, ja, weiß ich gar nicht, mit ein bisschen Glück und ein bisschen mehr Schlaf komme ich da noch gerade hin. Aber das ist trotzdem ein Thema, das ist für uns momentan nicht so akut. Das wird aber irgendwann akut werden. Und das ist auch vollkommen normal, dass wir jetzt die Dinge wahrnehmen, die uns jetzt beschäftigen. Aber das ist an der Börse, führt das natürlich sehr häufig dazu, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne genau dann ganz besonders strapaziert wird, wenn dieser Trend schon sehr weit fortgeschritten ist. Und deswegen möchte ich Ihnen noch zeigen, es gibt zahlreiche, ich hoffe, Sie haben die Aktien nicht im Depot, ich will ja niemandem zu nahe treten, es gibt aber zahlreiche Beispiele dafür. Das sieht nicht ganz so gut aus, vor allen Dingen, weil man sieht, vielleicht können Sie noch gerade so die Achse sehen. Also in etwa verfünffacht hat sich der Begriff Wasserstoff in den Google-Trends zwischen 2018 bis 2021. 2021 war der Peak, wie gesagt, man sieht es nicht so gut. Zwischen 2018 und 2021, fast verfünffacht, die Suchanfragen, Google Trends. Und wenn Sie das mal vergleichen, das ist der Chart von Ballard Power, einer Wasserstoffaktie. Ich könnte auch Ballard Power, Fuel Cell, Plug Power ist alles Schrott. Aber die, wenn Sie sich die anschauen, im Jahr 2021, ziemlich genau da, wo Google Trends am Top war, war auch da das die Spitze dieses Kurses erreicht, die natürlich nie wieder erreicht wird in Zukunft. Also gehe ich zumindest nicht von aus. Und das erleben Sie im Cannabis-Bereich jetzt gerade so ein leichtes Zucken, weil, naja klar, wenn Deutschland Cannabis legalisiert, werden bestimmt die Aktien aus der Cannabis-Branche weltweit durch die Decke gehen. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Also auch das ist natürlich nur eine kleine Gegenwindung, die man gerne ausnutzen darf. Wer das möchte, ich habe, wie gesagt, nichts gegen Spekulation. Man muss sich nur der Tatsache bewusst sein, dass diese Trendwerte nicht in ein langfristiges Portfolio gehören. Und deswegen ist mein doppeltes Fazit auf der einen Seite, es gibt eine Rendite, eine Zielrendite ist, und es gibt eine Rendite, die für Sie die richtige Zielrendite ist, gemäß dessen, was Sie in Ihrem Depot an Schwankungen ertragen. Und die allermeisten, das war auch der Beginn des Vortrages, die allermeisten Privatanlegerdepots sind deutlich zu spekulativ aufgestellt, weil sie für eine Erwartungshaltung kreiert wurden. Der Markt entwickelt sich so weiter wie in den letzten 6, 12, 18 Monaten. Wenn Sie aber sagen, naja, wenn der Markt nicht mehr läuft, kaufe ich halt andere Aktien. Wenn das so einfach wäre, aber dann handelt es sich eben um eine Spekulation. Dann nehmen Sie ja permanent wieder, dann nehmen Sie eine Analyse und sagen, ich tausche mal hier den Wert aus, ich tausche mal hier den Wert aus. Das ist ja eigentlich nichts, was Sie in der langfristigen Anlage wollen. Also die Schaufelhersteller, die Cloud-Hersteller, die Versicherung, zum Teil vielleicht auch die Banken, die Pharmawerte, die Konsumwerte. Vermeintlich langweilige Aktien, aber meines Erachtens Aktien, die überwiegend in ein langfristiges Portfolio gehören. Und das spricht überhaupt nichts dagegen, dass Sie trotzdem sagen, ja, aber ich spekuliere trotzdem auf Bitcoin. Ich habe gerade gehört, dass dieser humanoide Roboter, wie heißt der, Optimus von Tesla, wir haben die Podcast-Folge für Sonntag bei The Dip aufgenommen, der soll zwischen 20.000 und 30.000 US-Dollar. Ich kann es Ihnen jetzt schon mal sagen, was Sie am Sonntag hören, wenn Sie da reinhören. Ich würde den sofort kaufen. Wer kauft sich denn bitte keinen Roboter für 20.000 Dollar? Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass es den so billig gibt. Wenn das so wäre, dann wäre Tesla meines Erachtens sehr Sie wollten nicht sagen, Sie würden den nicht kaufen für 20.000 Dollar. Aber das ist ja spottbillig, ein echter Roboter. Ich würde ihn mir in den Garten stellen und der würde die ganze Zeit so dem Nachbarn gegenüberstehen. Weil wer geht daran vorbei? Also, darauf kann man spekulieren. Ich glaube zum Beispiel, dass das Thema, es hat an der Börse momentan nur noch eine untergeordnete Rolle. Ich glaube, es wird versuche immer mal von Branchenseiten so mitzunehmen, was die großen Unternehmen, wenn die sich treffen, McDonald's und so weiter, die machen dann durchaus mal Berichte und geben wieder, worüber sie sich unterhalten haben, wie so die Trends der nächsten 5 Jahre aussehen. Ist ganz interessant, finden Sie in der Regel nicht unter Investor Relations, sondern eher so unter Vision oder Concept bei diesen Unternehmen. Ich glaube zum Beispiel, dass Cell-Based Food, also diese letztlich im Labor entwickelte Fleisch, Fisch, Nahrungsergänzungsmittel oder Nahrungsersatzmittel. Ich glaube, dass das ein sehr großer Trend wird. Das kann man alles machen, aber es ist eben Spekulation und Spekulation braucht immer Timing. Von daher gerne, aber im langfristigen Portfolio lassen Sie es bitte langweilig sein, lassen Sie es berechenbar sein. Und wie gesagt, dieser Test, Sie haben wahrscheinlich andere Vorstellungen dafür, was im schlimmsten Fall passieren kann. Machen Sie den Test einfach einmal zu Hause, wie gut Ihr Depot das übersteht. Das wäre mein Vorschlag und das wäre es für den Moment. Danke. Wenn jemand eine Frage hat, dann würde ich gerne diesen Würfel werfen. Traut sich irgendjemand? Ich muss den unbedingt, sonst werfe ich den einfach irgendwo hin und der muss auf jeden Fall da reinsprechen, weil ich sehen möchte, ob das funktioniert. Keine Fragen ansonsten? Okay. No. Oh, ja, das wird mir sicher gelingen. Ich hatte gehofft, dass es in der ersten Reihe ist, weil wie weit? So, wirklich werfen, ne? Okay. Ja, sauber.
Also meine Frage wäre, nach welchen Kriterien Sie Ihre Langfristaktien auswählen, ob es da ganz bestimmte Auswahlkriterien gibt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ob die einen Burggraben haben oder wie die Entwicklung der letzten 10 Jahre war und so weiter.
Mehrere. Und das war jetzt nicht geskriptet, wir kennen uns nicht, glaube ich zumindest, wir haben uns noch nie gesehen. Das ist das Video, was ich am nächsten Mittwoch gerne im Erichsen-Kanal zeigen möchte, weil es ein bisschen zu lang gedauert hätte. Es ist so ein Fünf-Stufen-Plan, hinter dem man sich selbst noch weitere Stufen, also es kommt Cashflow-Kennzahlen sind sicherlich dabei, aber bei diesen Unternehmen muss man ehrlicherweise sagen, sie brauchen dafür auch nicht besonders viel Bilanzanalyse machen, weil sie sehr oft aus der Vergangenheit heraus schon erkennen können, wie sich das Unternehmen entwickelt hat. Und es geht mir letztlich dann darum, bei der Analyse rauszufiltern, eben nicht die Boeing zu erwischen, die also nichts gegen, das ist natürlich auch ein schwieriges Geschäft von Boeing, aber es geht eben darum, wir haben es gesehen, die haben teilweise die Dividende erhöht in Jahren, wo der Fremdkapitalanteil komplett durch die Decke ging. Und das will man natürlich in Werten, die man als Substanzwerte betrachtet, eher nicht haben. Also insofern, vielleicht darf ich es in Kurzform beantworten und in etwas längerer Form dann am kommenden Mittwoch. Also danke für die Frage, das war wie abgesprochen. Gut, ich glaube, soweit keine weiteren Fragen mehr. Dann wünsche ich Ihnen einfach ein schönes Wochenende und noch eine schöne Zeit hier auf der Messe.